spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hi, ich bin Laura.
Und hey, ich bin Nadja.
Und wir sind Mutter und Tochter. Ich in London und Mama in Köln.
Und in diesem Podcast erzählen wir wahre Geschichten von außergewöhnlichen Frauen. Wir erzählen diese Geschichten nicht nur, weil sie spannend sind,
sondern weil wir glauben, dass diese Erinnerungen wichtig sind,
damit außergewöhnliche Frauen nicht verloren gehen.
Und das Beste, am Anfang jeder Folge kenne ich die Geschichten selbst auch noch nicht.
Richtig, du hörst sie zum ersten Mal, genau wie ihr zu Hause.
Und unsere Geschichten sind mal True Crime,
mal Love Story,
mal History Drama.
Aber eines ist gewiss.
It's all true.
Halli, halli, hallo nach London.
Hallo nach Köln.
Laura, ich gewinne auf jeden Fall das Wetterduell heute.
Okay, dann schieß mal los.
Es ist über 30 Grad, strahlend blauer Himmel und aber nicht zu heiß. Es ist total schöner Sommertag.
Über 30 Grad und nicht zu heiß in Köln?
Ja, so ein ganz leichter Wind. Aber wir haben ja auch unseren Pool im Garten aufgebaut.
Ah, und du hast auch viel Schatten mit den ganzen Bäumen. Bei uns ist es 30 Grad, so ein leichte Schleierwolken und ein angenehmer Wind auch. Also würde ich sagen, sind wir schon nah beieinander. Dadurch, dass du Sonne hast, du wahrscheinlich gewonnen. Okay, komm, ich gönne dir den Sieg dieses Mal.
Aber der Boden ist super trocken.
Ja, das ist schon echt traurig. Es muss hier dringend mal regnen.
Ja. Na gut, also wir halten mal fest, die Mutter hat das gewonnen, das Wetterduell.
Ja, aber ich habe ja auch die letzten 50 Male gefühlt gewonnen, Mama.
Das kann doch gar nicht sein. Ist ja erst die 14. Folge. Laura, ich komme zu meiner Einstiegsfrage. Ich habe ja dir und deinen Brüdern früher viel vorgelesen, als ihr klein wart. Sehr viel, jeden Abend mindestens eine Geschichte. Und ihr Kinder habt das ja sehr geliebt und ich auch. So abends im Bett, eingekuschelt. Ihr wart oft schon super müde, ich auch. Und trotzdem wolltet ihr immer noch eine Seite mehr. Und wir haben ja nicht nur abends gelesen, sondern auch tagsüber. Bilderbücher, Kinderbücher, alles, was wir so finden konnten. Ist das denn auch deine Erinnerung?
Ja, absolut. Das war immer super schön. Und deswegen mag ich es auch wahrscheinlich jetzt immer so, dir zuzuhören, wenn du mir die Geschichten erzählst.
Oh. Ja, und diese Erinnerung und unser gemeinsames Lesen nehmen wir in die heutige Geschichte mit. Hattest du denn auch ein Lieblingskinderbuch?
Ja, absolut. Einige. Sehr, sehr viele fallen mir da ein. Auf der negativen Seite bin ich traumatisiert definitiv von den Struwwelpeter-Geschichten. Die hast aber du mir nicht vorgelesen. Nein, nein, das war die Oma. Weil ich habe ja auch Däumchen genuckelt und dem sind ja die Daumen abgeschnitten worden, dem Struwwelpeter. Oh, und der arme, wie heißt der Suppenkasper, der verhungert, weil er seine Suppe nicht essen will. So furchtbar.
Das Negativ-Kinderbuch.
Und die kleine Marie mit den Katzen, die so miau, miau, das sind und sich verbrennt. Oh, okay, komm, die Flashbacks kommen zurück.
Also siehst du mal, was man anrichten kann mit sowas.
Ja, schon krass. Und auf der positiven Seite definitiv so Sachen wie die kleine Raupe Nimmersaat, das mit dem Häschen und seinen Freunden, dass die Eier versteckt. Ich glaube, das war vielleicht eher so ein Ostergeschichte.
Ja, der klitzekleine Hase und seine Freunde.
Ja, der kleine Hase und seine Freunde. Und der Fisch mit der hübschen Schuppe, der Regenbogenfisch.
Mhm.
Oh, solche Sachen.
Oder Frederik, der die Farben sammelt.
Ja, der ist so süß.
Und würdest du sagen, das hast du so in deine Erwachsenenzeit gerettet, also liest du heute immer noch gerne?
Ja, voll, total. Immer schon sehr viel gelesen, jetzt seit die Handys da sind, nicht mehr ganz so viel. Da lese ich immer noch Manga, aber dann halt eben auf dem Handy und Bücher, vor allen Dingen so Sci-Fi-Sachen oder Dystopien sind die Sachen, die ich am spannendsten finde. Du?
Ich lese auch sehr gerne. Ich lese sehr gerne Krimis. Also ich mochte das auch schon als Kind. So meine frühe Kindheit, da habe ich wenig Erinnerungen dran. Aber ich weiß, in der Grundschulzeit, so in meiner Generation, 66 bin ich ja geboren, war das so der Hanni und Nanni, die fünf Freunde und so. Da habe ich auch, also ich habe wirklich so teilweise pro Tag gefühlt ein Buch gelesen. Also ich habe mich da wirklich mit weggeträumt. Ich fand das immer ganz toll zu lesen. Ich lese heute wirklich auch sehr gern. Und Krimis, ja, aber natürlich jetzt, seit wir den Podcast so als gemeinsames Projekt haben, lese ich auch sehr gerne Autobiografien und Biografien.
Ja, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe schon so häufig Leute kennengelernt, die mir, wenn ich anfange, also wenn man so über Literatur sich unterhält, die dann anfangen mir zu erzählen, dass sie Autobiografien lesen. Und ich denke mir immer so, wow, okay, das ist wirklich beeindruckend. Das finde ich sau langweilig. Aber bei dir, na klar, macht das ja Sinn. Du musst es ja jetzt auch machen für den Podcast. Und daher ist es gut, dass dir das auch gefällt.
Über die Protagonistinnen. Ich lese doch keine Autobiografien und Biografien. Es würde mich auch mal total interessieren, wie das bei unseren Hörerinnen und Hörern ist. Also eine Frage an euch zu Hause. Hattet ihr denn auch ein Lieblingskinderbuch? Und wie ist das heute bei euch? Lest ihr immer noch gerne oder ist es irgendwann verloren gegangen? Erzählt uns das doch gerne mal in den Kommentaren. Wir sind schon ganz gespannt auf eure Antworten und lesen die auch alle. Also wir starten heute wieder mit einer Szene aus dem Leben unserer Protagonistin. Und ich habe tatsächlich diesmal die Folge ein bisschen umgeschrieben. Und zwar bei Dolly Parton haben wir ja so einen roten Faden gehabt. Das hat mir ganz gut gefallen. Das hast du dir auch so gewünscht. Und der war bei der Protagonistin von heute tatsächlich auch relativ schnell ersichtlich, was das für einer sein könnte. Also praktisch so ein Hauptthema. Und ich habe es jetzt zwar wieder chronologisch-biografisch gleich so ein bisschen, aber der rote Faden, der ist diesmal wieder da. Bin ich mal gespannt, was du da nachher sagst, wie dir das gefällt.
Okay, ja, bin ich auch gespannt.
Na gut, dann starten wir mal mit der Szene aus dem Leben unserer Protagonistin. Und du unterbrichst mich bitte, wenn du weißt, um wen es sich handeln soll.
Also auf jeden Fall nehme ich mal an eine Buchautorin.
Richtig. Wie kommst du denn darauf? Vielleicht sagst du es dir eigentlich. Also, wir reisen in der Zeit um 133 Jahre zurück, zum 4. September 1893. Und zwar nach Schottland. Seit mehr als einem halben Jahrhundert regiert damals Queen Victoria, das riesige britische Empire. Wie viele wohlhabende Familien aus London verbringt auch eine gewisse junge Frau mit ihren Eltern hier die sogenannte Sommerfrische. Wir finden diese junge Frau gerade in dem verwunschenen Garten von Eastwood, einem idyllischen Landhaus nahe dem schottischen Ort Dunkeld. Im Spätsommer zeigt sich die märchenhafte Landschaft von ihrer allerschönsten Seite. Sanfte, bewaldete Hügel gehen langsam in die schottischen Highlands über. Alte Eichen und Buchen spenden Schatten, bunte Wiesen blühen zwischen kleinen Steinmauern und der breite Fluss Tay fließt ruhig durch die grüne Landschaft. Dazwischen entdecken wir einzelne Landhäuser und Schafweiden. Viele Schafweiden und viele Schafe. Alles wirkt absolut friedlich, beinahe verwunschen. Ein Ort, an dem man stundenlang sitzen und die Natur auf sich wirken lassen möchte. Der Name dieser jungen Frau lautet Beatrice und sie ist 27 Jahre alt. Ihr braunes Haar trägt sie zu einer schlichten Frisur hochgesteckt, aus der sich allerdings vorwitzig einzelne Strähnchen lösen. Ihr helles Kleid ist trotz des warmen Wetters hochgeschlossen, ganz so, wie es die Mode ihrer Zeit verlangt. Beatrice ist schlank und mittelgroß, mit feinen, aber sehr ernsten Gesichtszügen. Ihre klugen, wachen Augen verraten, dass sie ihre Umgebung aufmerksam beobachtet. Gemütlich sitzt sie also in dem Garten auf einem schlichten Holzstuhl mit geflochtener Sitzfläche. Ein leichter Sommerwind streicht über die Wiese. Neben ihr liegen wie immer griffbereit Papier und Stifte. Sie hat sich für heute Nachmittag vorgenommen, einen Brief an ihren kleinen Patenjungen Noel zu schreiben. Noel, das ist der Sohn ihrer engsten und liebsten Freundin und ehemaligen Gouvernante Annie Moore. Das arme Kerlchen ist gerade erst 5 Jahre alt und muss im stickigen London krank das Bett hüten. Vielleicht, so denkt sich Beatrice, schreibt sie ihm einfach eine kleine Geschichte, die ihn ablenkt und unterhält. Neben ihr hockt im weichen Gras ihr über alles geliebtes Haustier. Hast du eine Idee, was das für ein Haustier sein könnte, was man so damals hatte?
Kätzchen?
Ja, könnte sein, aber es ist tatsächlich ein Kaninchen. Und Beatrice hat den kleinen Peter Piper getauft. Sie beobachtet den kleinen Peter jetzt einen Augenblick fasziniert, wie er so ganz still dasitzt und dann plötzlich wieder Bewegung in ihn kommt, wie sein kleines Näschen schnüffelnd hin und her zuckt. Und dann passiert es plötzlich. Beatrice fängt an zu schreiben, und zu skizzieren. Und alles fließt ineinander, ganz wie von Zauberhand. Mit feinem Stift entstehen schwarz-weiße Zeichnungen. Ein kleiner Hase auf zwei Beinen stehend, mit blitzenden Augen und etwas zu großer Neugier. Er trägt eine Jacke mit Knöpfen und Schuhen. Und zu Beginn dieser Geschichte heißt es jetzt: My dear Noel, I don't know what to write to you, so I shall tell you a story about four little rabbits whose names were Peter, Flopsy, Mopsy and Cottontail. Tja, Beatrices Geschichte für ihr krankes Patenkind Noel wird letztendlich 8 Seiten lang. Heute befindet sich dieser Originalbrief in einem Museum in New York. Und an diesem sommerlichen Nachmittag in einem verwunschenen Bauerngarten in Schottland schreibt Beatrice zum ersten Mal eine Geschichte von Peter Rabbit. Doch es wird bei weitem nicht ihre letzte Geschichte über ihn und seine Freunde bleiben.
Oh, wie schön. Das wusste ich gar nicht, dass Peter Rabbit von einer weiblichen Autorin geschrieben wurde.
Doch. Jetzt, wo ich Oma von 2 entzückenden Enkeln bin, lese ich ja wieder oft Bilderbücher vor. Und natürlich interessiere ich mich auch durch meinen Beruf als Schulleiterin einer Grundschule schon seit vielen Jahren für Kinderbücher. Und immer wieder bin ich dabei auf diese Kinderbücher gestoßen, die ja inzwischen über 120 Jahre alt sind und trotzdem immer noch auf der ganzen Welt gelesen werden. Geschichten, deren Hauptfiguren Tiere sind. Geschichten, die auch ihr, du und deine Brüder, früher gern gelesen habt. Eben zum Beispiel die Geschichte von Peter Hase, die wir gerade gehört haben. Und da dachte ich irgendwann, das wäre es doch mal wert, genauer hinzuschauen und mehr über diese Frau zu erfahren, die sich die Geschichten ausgedacht hat. Und ich rede von Beatrice Potter.
Ja, jetzt wo du den Namen sagst, sehe ich es auch, wie es auf den Büchern aussieht vor mir. Beatrice Potter, stimmt. Die Geschichten sind so süß von Peter Rabbit und hier in der UK sind die natürlich ein absolutes National Treasure. Also jeder kennt die hier und die werden heute noch genauso gelesen wie vor, ja, wie du schon sagst, 50 und 100 Jahren.
Ich glaube, im Victoria and Albert Museum ist auch eine ganz große Sammlung zu Beatrice Potter.
Es gibt auch ganz viel so Merchandise damit, wo die auf Tassen sind die Zeichnungen abgedruckt. Hat die das selbst gemalt? Das wusste ich gar nicht.
Mehr ich über Beatrice Potter gelesen habe, desto deutlicher wurde mir, hinter den kleinen, scheinbar so friedlichen Tiergeschichten verbirgt sich das Leben einer Frau, die in einer Welt aufwächst, in der ihr Weg längst vorgezeichnet war mit ihrer Geburt. Und dieser Weg hat ihr nicht viel Spielraum oder Entfaltungsmöglichkeiten gelassen. Heute möchte man ihr mit dem heutigen Wissen und Selbstverständnis als Frau vielleicht zurufen, wehr dich, lass dir das nicht gefallen, brech aus, mach dies oder das. Aber Beatrice Potter ist ihren eigenen Weg gegangen und von dem will ich dir heute mal erzählen.
Bin ich mal gespannt. Die Zeit, in der das spielt, ist ja eine meiner Lieblingszeiten.
Ist ja erstmal von Schottland auf die lange Reise nach London und kommt dann schließlich bei dem kleinen Noel an. Und für den ist das jetzt erstmal eine ganz liebevolle Geschichte von seiner Patentante, die ihn während seiner Krankheit zum Lächeln bringt. Aber Annie, eben Beatrices beste Freundin, bewahrt diesen Brief sorgfältig auf. Und das ist eine Entscheidung, die später mal von unschätzbarem Wert sein wird. Beatrice selbst dann in Schottland denkt ja überhaupt nicht dran, dass aus dieser kleinen Hasengeschichte mal mehr werden könnte, weil die hat 1893 ganz andere Dinge im Kopf. Denn als sie diesen Brief an Noel schreibt, ist sie, das haben wir ja gehört, schon 27 Jahre alt und fährt dann irgendwann zurück nach London, wo sie tatsächlich noch mit ihren Eltern gemeinsam in einem großen Haus in London wohnt.
Sie ist noch nicht verheiratet. Eieiei, es Spinster in the making.
Genau, alte Juffer oder so wird man, hätte man früher gesagt. Ne? Total frauenfeindlich. Ja, sie muss sich da natürlich über Geld keine Sorgen machen. Das hast du ja schon vielleicht mitbekommen, wenn sie in die Sommerfrische fahren kann. Ne? Aber sie kann halt auch über ihr eigenes Leben in keinster Weise selbst bestimmen. Und um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir jetzt mal gucken, genauer hingucken, in welchen Verhältnissen Beatrice aufgewachsen ist. Am 28. Juli 1866 wird sie geboren, also 100 Jahre vor meinem Geburtsjahr. Und sie wächst in diesem Haus in London mit ihrem 6 Jahre jüngeren Bruder Bertram, genannt Bertie, im Londoner Stadtteil Kensington auf. Ist ja einer unserer Lieblingsstadtteile. Ihr Vater Rupert Potter ist Rechtsanwalt. Seine Leidenschaft gilt jedoch der Kunst, der Fotografie und der Natur. Und er nimmt seine Tochter und auch dann später ihren kleinen Bruder sehr ernst und er fördert auch Beatrices offensichtliches Zeichentalent und weckt in ihr zudem noch die Freude am genauen Beobachten. Ihre Mutter Helen dagegen ist ein ganz anderer Typ Mensch. Sie legt vor allem sehr großen Wert auf Anstand, gutes Benehmen und darauf, dass ihre Kinder sich so verhalten, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet. Und jetzt darfst du dir mal das erste Bild angucken.
Ja, interessantes Bild. Also schwarz und weiß, links der Vater, rechts die Mutter, sie in der Mitte. Und sie sieht sehr niedlich aus mit ihrem weißen kleinen Kleidchen und ich schätze mal, die ist da so was 7. Aber die Mutter, oh, 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 die hat ja einen Blick drauf einfach nur. Die guckt so richtig griesgrämig in die Kamera hinein. Und der Vater sieht so ein bisschen geschockt aus. Ich meine, die haben ja zu der Zeit ernst gucken sollen, aber die, also die Gesichtsausdrücke, die sind schon wirklich, ja. Da kann man ein gutes Meme draus machen.
Ja, ja, wir verlinken es wie immer auf unserem Instagram-Profil und so weiter. Da könnt ihr euch das auch angucken und auch die Bilder, die wir noch jetzt im Laufe der Geschichte erwähnen, die sind dann alle auf dem Instagram-Profil zu finden. Es ist ganz interessant, finde ich, dass Beatrice und Bertie nie zur Schule gehen. Das muss man sich mal vorstellen, weil in den wohlhabenden Familien damals war es üblich, dass die Kinder zu Hause von Gouvernanten unterrichtet werden. Also sie treffen sehr selten andere Kinder und die meiste Zeit verbringen die beiden miteinander und bevor Bertie geboren wird, auch Beatrice ganz alleine mit dem Personal des Hauses und den Gouvernanten eben. Also die beiden wachsen behütet auf, aber auch sehr abgeschirmt von der Welt außerhalb ihres Elternhauses und irgendwie auch scheint mir das so immer ein bisschen einsam. Draußen pulsiert eine der aufregendsten Städte der damaligen Welt, London, und die verbringen ihre Jahre der Kindheit hinter den Mauern des Elternhauses in Kensington. Die Potters orientieren sich übrigens am Lebensstil der sogenannten Gentry. Du als Fan von Jane Austen hast das ja bestimmt schon mal gehört, ne?
Ja, die Gentry oder Gentry waren eine neue Generation oder Neureich, würde man heute sagen. Mhm. Also die waren nicht wirklich Nobel, eine der Nobelfamilien, aber als Händler sind die so reich geworden, dass sie sich die gleichen Annehmlichkeiten leisten konnten und dadurch ist dann diese neue Klasse sozusagen entstanden, die Gentry, die sich diese Titel und Häuser dann gekauft haben und es langsam sich vermischt hat mit der ehemaligen Nobility. Mhm.
Ja, ja, die waren praktisch direkt unterhalb des Adels, ne? Bei Beatrice war das auch so, beide Großväter waren in der Baumwoll- und Textilindustrie in Manchester zu Vermögen gekommen und davon leben die Potters jetzt in London. Und für die ist total wichtig, gesellschaftliche Besuche, Einladungen und Empfänge, Theater, Kunstausstellungen, Museumsbesuche, all das gehört zu diesem standesgemäßen Leben, genauso eben wie die Sommerfrische, also die Sommermonate auf dem Land.
Ja, deswegen versteht man auch, warum es der Mutter so wichtig war, weil der Adel war da halt noch so super. Ja, wir wollen die nicht bei uns haben, diese neue reichen Leute, weißt du? So ein bisschen bei der Titanic kommt das auch, glaube ich, vor beim Film, ne? Wo die eine neue reich ist und da sieht man, wie der Adel, der Altadel, die Nasen rümpft. Deswegen müssen die besonders vorsichtig sein und ganz besonders gut oder denken die in ihren Köpfen diese ganzen Pflichten erfüllen. Würde man das heute wird das keinen mehr interessieren.
Naja, von diesem Haus und der Umgebung habe ich dir auch mal ein Bild geschickt. Das kannst du dir jetzt mal angucken. Ich glaube, sagen musst du dazu nichts, aber auch die Leute zu Hause können ja mal sich so einen Eindruck verschaffen.
Ja, schön. Gigantisch.
Ein riesiges Herrenhaus, ne?
Ja.
Doch für Töchter aus solchen Familien ist der Lebensweg, das habe ich ja schon gesagt, eben sehr klar vorgezeichnet. Sie sollen gebildet und kultiviert sein, sie können auch gerne zeichnen oder musizieren, aber vor allem sollen sie natürlich eines Tages einen passenden Mann heiraten. Das ist ein goldener Käfig und noch ahnt niemand, ob Beatrice eines Tages einen Weg dort hinaus finden will oder kann. Beatrice und Bertie verbindet, angeleitet eben von ihrem Vater, von klein auf eine große Leidenschaft, nämlich die Liebe zu Tieren und die Liebe zu Natur. Und da habe ich dir auch mal wieder ein Foto verlinkt mit Beatrice und ihrem Bruder Bertie als Kinder.
Süß sind die beiden. Da ist die Beatrice rechts und er ist links. Sie sitzt auf dem Stuhl, er steht. Und ich würde schätzen, da ist sie wahrscheinlich so 12, 13 und er vielleicht 8. Mhm. Und beide super schick gekleidet in der Mode von damals, schwarz-weiß wieder. Und ich glaube, er hat so ein Paddle in der Hand oder irgendwie so. Also ein Sport. Ja, und sie gucken beide wieder ernst in die Kamera, aber sie sehen sehr niedlich aus, alle beide.
Ja, das Foto hat auch tatsächlich der Vater von Beatrice, der Rupert, gemacht. Der war ja leidenschaftlicher Fotograf. Und von den Bildern, wo er nicht mit drauf ist, die hat er dann meistens von den Kindern selbst gemacht. Gemeinsam sammeln die beiden Kinder Pflanzen, Käfer und Federn und halten ihre Entdeckungen wie der Herr Papa sorgfältig in kleinen Skizzenbüchern fest, die sie ständig mit sich herumtragen. Bis zu 92 Haustieren sollen die Geschwister im Laufe ihrer Kindheit gehabt haben.
Pah, anstrengend.
Ja, ich habe dir auch was zum Vorlesen geschickt und der Text kommt aus dem Tagebuch von der Beatrice Potter.
Ich hatte viele Haustiere. 2 oder 3 Kaninchen gleichzeitig, Meerschweinchen, Mäuse, einen Igel, manchmal Fledermäuse, außerdem Schnecken, Frösche und andere kleine Geschöpfe. Ich glaube, Kinder verstehen Tiere viel besser als Erwachsene. Erwachsene haben feste Vorstellungen davon, wie Tiere sein sollen und Kinder beobachten einfach. Mein Bruder und ich verbrachten Stunden damit, Tiere zu beobachten und zu zeichnen. Wir sahen ihnen beim Fressen zu, beim Schlafen, beim Putzen ihres Fells. Wir bemerkten kleine Unterschiede im Verhalten, die andere Menschen gar nicht sahen. Jedes Tier hatte seinen eigenen Charakter. Ich erinnere mich besonders an die Kaninchen. Sie waren gleichzeitig scheu und neugierig. Wenn man ganz still blieb, kamen sie langsam näher. Aber bei der kleinsten Bewegung waren sie wieder verschwunden. Damals begann ich zu zeichnen, nicht nur, weil es mir Freude machte, sondern weil ich Dinge festhalten wollte, bevor sie verschwanden.
Ja.
Es passt ja gut, wie die Geschichten dann sind mit den eigenen Charaktereigenschaften und so, ne?
Ja, das ist jetzt kein wörtliches Originalzitat in einem Stück, sondern das sind so einige autobiografische Erinnerungen und Aufzeichnungen, die ich jetzt so ein bisschen zusammengefügt habe, eben damit das auch passt. Ja, und so verbringen die beiden dann eben ihre Kindheit in diesem Haus in Kensington. Aber wirklich frei fühlt sich Beatrice nur fernab von London. Nämlich, das haben wir ja eben schon gehört, wegen dieser Sommerfrische, also dieser langen Sommeraufenthalte in Schottland. Und später orientieren die sich so ein bisschen um und fahren dafür nicht mehr nach Schottland, sondern in den Lake District. Den kennst du doch auch, den Lake District, ne?
Natürlich, den Lake District. Mhm.
Wie weit weg ist das von London?
Oh, bestimmt 6 Stunden im Norden.
Echt?
So weit? Nur nicht ganz so weit hoch. Also es ist noch England und nicht Schottland.
Ah, okay. Das hätte ich gar nicht gedacht, das wäre näher dran gewesen. Ich war ja noch nie da. Ich würde da super gerne meinen. Das muss sehr idyllisch sein.
Ist jetzt nur eine Schätzung. Hoffentlich bin ich nicht komplett off, aber ich glaube, das müssen so 6 Stunden sein.
Ja, und hier in dieser Sommerfrische kann sie dem Leben im Elternhaus oft für eine Weile entkommen. Und dort streift sie dann allein oder mit Bertie durch Wiesen und Wälder, beobachtet ihre geliebten Tiere, sammelt Pflanzen und zeichnet stundenlang. In London ist ihr Leben ja von Regeln und gesellschaftlichen Erwartungen bestimmt. Aber hier draußen zwischen den grünen Hügeln, Wäldern und Seen erlebt Beatrice, wie es sich Freiheit anfühlen kann. Und mit jedem Sommer wird dieses Gefühl vertrauter, kostbarer und bewusster. Und besonders fasziniert ist sie jetzt im Laufe der Jahre von etwas, an dem die meisten Menschen vermutlich achtlos vorbeigehen würden, nämlich von Pilzen.
Das nicht so angeguckt, als wenn ich das jetzt wissen müsste.
Pilze, ja, sie betrachtet immer häufiger gebannt die Formen von Pilzen, die feinen Lamellen, die zarten Farbverläufe und die unglaubliche Vielfalt begeistert sie. Und später schreibt ihre frühe Biografin Linda Lear, Beatrice habe sich zunächst wegen der fast feenhaften Vergänglichkeit zu Pilzen hingezogen gefühlt. Sie wachsen nämlich über Nacht und verschwinden oft genauso schnell, wie sie gekommen sind. Und diese verborgene, unbekannte Welt zieht Beatrice in ihren Bann. Und aus der anfänglichen Neugier wächst jetzt eine echte Leidenschaft. Und während andere Teenager auf Bälle gehen und irgendwann dann auf eine gute Partie hoffen, sitzt Beatrice in ihrer Pubertät am liebsten über Pilzproben und später über einem Mikroskop.
Stell dir mal vor, du bist die Mutter. Die gibt so ihr Bestes, damit die Kinder in den Adel reinpassen und ihre Tochter verbringt ihre ganze Zeit mit Pilzen. Richtige Enttäuschung für ihre Mutter. Aber finde ich cool.
Sie sammelt, sie untersucht und zeichnet Pilze mit einer Präzision, die selbst erfahrene Wissenschaftler beeindruckt. Ihre Aquarelle sind nicht nur wunderschön, sondern so genau, dass sie wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Und ausgerechnet ein schottischer Postbote wird dabei in der Sommerfrische zu Beatrices wichtigsten wissenschaftlichen Gesprächspartner. Der heißt Charles McIntosh. Und in seiner Freizeit beschäftigt er sich leidenschaftlich mit Pilzen und Flechten. Und er gilt tatsächlich in der damaligen Welt als ausgezeichneter Kenner. Und der schickt jetzt Beatrice seltene Exemplare nach London, wenn sie wieder dort ist, und beantwortet auch all ihre Fragen und staunt über diese außergewöhnlich genauen Zeichnungen.
Da müssen wir mal ein paar verlinken auch, Mama. Ja. Ich gucke mir die gerade online an, ja, und die sehen echt sehr beeindruckend aus, muss ich sagen.
Sind das nicht tolle Zeichnungen? McIntosh ermutigt Beatrice jetzt immer wieder, noch wissenschaftlicher zu arbeiten. Und sie liest jetzt Fachliteratur und fertigt auch Querschnitte von Pilzen an. Und ich denke mal, heutzutage wäre sie eine berühmte Mykologin, also eine Pilzforscherin. Aber sie lebt ja nicht heute, sie lebt im viktorianischen England und ist eine Frau. Und während sie jetzt erwachsen wird und darum ringt, ihren eigenen Platz im Leben zu finden, verändert sich irgendwann ihr Privatleben grundlegend. Denn Bertie, mit dem sie ja ihre ganze Kindheit verbracht hat, wird erwachsen. Er war ja viele Jahre lang ihr allerengster und einziger Vertrauter. Aber 1889, als er 17 ist, verlässt er das Londoner Elternhaus, was ihr verwehrt wird, um zu studieren. Und für Beatrice verändert sich damit fast alles. Sie bleibt Anfang 20 allein in diesem großen Haus in Kensington zurück. Und während Bertie einen Schritt wagt, der für sie selbst unvorstellbar scheint, er geht nämlich hinaus in die Welt und beginnt ein eigenes Leben. Jetzt habe ich dir noch mal ein Bild geschickt von Beatrice mit Bruder und Vater aus dieser Zeit.
Das ist ein schönes Bild. Da grinst sie so frech und guckt links zur Seite. Ist definitiv erwachsen jetzt, ne? Mitte 20. Mhm. Ihr Bruder steht rechts von ihr, sehr entspannte Pose, und der Vater links. Alle drei wieder in den typischen Anziehsachen gekleidet aus der Zeit. Der Vater sieht aus, ne? Mit diesen Koteletten oder den weißen wilden Haaren.
Ja, ne?
Also das sind schon, glaube ich, ungewöhnliche Bilder von der Zeit. Daran merkt man, dass der Vater Fotograf ist, oder? Der nimmt sich da Freiheiten heraus, die die meisten, glaube ich, nicht hätten.
Ja, und dieser Bertie, der verlässt halt jetzt das Elternhaus und Beatrice, und irgendwann geht er dann noch weiter, weil 1892 heiratet er heimlich eine Künstlerin namens Mary Welch Scott.
Skandalös, Mama.
Ja, und seine Eltern, die wissen zunächst gar nichts von dieser Ehe, und als sie dann davon erfahren, kannst du dir ja vorstellen, missbilligt vor allem Mutter Helen diese Verbindung zutiefst, weil diese junge Frau ist nicht standesgemäß. Und es kommt leider zu einem Bruch zwischen Bertie und seinen Eltern, und gemeinsam mit seiner Frau baut er sich ein eigenes Leben in Schottland auf und hat so gut wie keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern,
ja,
ab und zu aber noch zu Beatrice. Das ist für Beatrice natürlich furchtbar, aber sie hat auch was gemerkt, denn man kann tatsächlich sein Elternhaus verlassen. Ja, man kann sich gegen die Vorstellungen der Familie stellen. Man kann sich ein eigenes Leben aufbauen. Beatrice ist jetzt nach Berties Auszug also entschlossen, auch etwas zu ändern in ihrem Leben. Und sie beginnt, nach geeigneten Möglichkeiten zu suchen. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Tja, kein Geld, kein eigenes Leben. Also sie muss ja erstmal jetzt überlegen, wie sie Geld machen kann.
Mhm, genau. Und wir haben ja schon von ihren Tierzeichnungen gehört. Und die sind im Familien- und Freundeskreis also lange äußerst beliebt. Also sie hat nicht nur für den Noel was gemalt, sondern sie malt auch immer wieder zu Geburtstagen und so weiter so Tierzeichnungen. Und im viktorianischen England dieser Zeit werden jetzt so illustrierte Weihnachts- und Grußkarten immer populärer. Und so ergibt sich 1890, als sie 24 ist, so eine Chance für sie. Sie verkauft nämlich 6 dieser Tierzeichnungen an den Londoner Kartenverlag Hildesheimer und Faulkner. Den gibt es auch heute noch. Und dafür erhält sie 6 Pfund. Das ist ihr erstes selbstverdientes Geld mit 24 Jahren.
Ist das nett.
Kein Vermögen, aber ein Anfang. Und davon macht sie jetzt noch mehr, und mit diesen Postkarten verdient sie sich so nach und nach so ein bisschen Geld dazu im Laufe der nächsten Jahre. Und während sie das macht, ist sie aber immer noch bei der Mykologie, bei der Lehre der Pilze. Und sie untersucht die Pilze immer genauer und wie die Sporen sind. Und sie versucht herauszufinden, was damals ungewöhnlich ist. Wie kann man diese Sporen zum Keimen bringen, Laura? Ja, die ist Wissenschaftlerin eigentlich, ne? Heutzutage würde man das schon so sagen.
Aber du erzählst das so, als wenn das das größte Ereignis wäre.
Ja, das ist eine wissenschaftliche Herausforderung. Mhm. Weil so Pilzsporen sind ja winzig und man konnte nicht mal in einem Lehrbuch nachschlagen, welche Temperatur, Feuchtigkeit und welchen Nährboden die brauchen. Also Beatrice war da wirklich absolute Autodidaktin. Sie hat experimentiert, beobachtet, neu ausprobiert. Und die hat ja auch kein modernes Labor oder so gehabt.
Nee.
Ja, und immer wieder zeichnet sie das jetzt, was sie festhält. Und davon habe ich dir jetzt auch noch mal ein Bild geschickt. Das hast du eben, glaube ich, schon gesehen.
Ja, das habe ich mir heimlich schon mal angeschaut, weil die so toll aussehen, diese Zeichnungen.
Das kann auf jeden Fall verlinken.
Ich mag das, dass die auch teilweise in ihrer Umgebung zeigt. Also man sieht nicht nur die Pilze, sondern auch irgendwie ein bisschen das Gras oder eher Moos drumherum. Und die Pilze sind nicht perfekt, sondern die haben so diese Detschen. Und also es sieht ganz toll aus. Würde ich mir als Bild so irgendwo hinhängen.
Ja, und sie hat jetzt einen Onkel, der ist Chemiker und der findet ihre Pilzforschung und diese Zeichnung auch toll. Und der vermittelt jetzt praktisch ihre Arbeiten an einen angesehenen Pilzforscher namens George Massey. Oder Massey, wie sagt man? M-A-S-S-E-E? Massey oder Massey?
Keine Ahnung. Ist egal, oder?
Und der ist begeistert. Und zum ersten Mal scheint es jetzt, als könnte aus dieser Leidenschaft von Beatrice, die inzwischen 30 Jahre alt ist, mehr werden. Also es ist das Jahr 1897. Und tatsächlich ist es ja eigentlich so, dass in dieser Zeit sich auch für Frauen erste Türen zur Wissenschaft öffnen. Also seit 1878 schon können die Frauen an der University of London reguläre Abschlüsse an der Uni erwerben. Und auch an anderen britischen Hochschulen dürfen Frauen inzwischen studieren, allerdings nicht unter denselben Bedingungen und mit den gleichen Chancen wie Männer. Doch es ist spürbar, diese alten Grenzen weichen so ein bisschen auf. Sie sind aber auch noch spürbar. Und für Beatrice sind diese alten Grenzen sehr spürbar, denn sie verfasst über ihre Forschung eine eigene wissenschaftliche Arbeit. Und dann gibt es so renommierte Society of London. Und da will sie dir das jetzt vorstellen, ihre Pilzforschung, aber sie darf die nicht selbst dort vorlesen oder vorstellen, denn Frauen sind hier als Mitglieder nicht zugelassen und sie dürfen auch nicht an den Sitzungen teilnehmen und dieser George Massey muss deshalb ihre Arbeit für sie vortragen. Also sie hat jahrelang gesammelt, gezeichnet, beobachtet, experimentiert. Sie hat unzählige Stunden über diesem Mikroskop verbracht und sich ein Wahnsinnswissen erarbeitet, das angesehene Wissenschaftler beeindruckt. Und sie darf jetzt noch nicht mal in diesen Raum, in den ihre eigene Arbeit vorgestellt wird. Und auch anderorts trifft sie auf verschlossene Türe. Da gibt es ja in den Kew Gardens, diese Royal Botanical Kew Gardens, Forschungen auch zu dem Thema. Und auch da stößt sie auf absolute Skepsis, weil sie eine Frau ist. Sie versucht, sich Gehör zu verschaffen, aber ohne Erfolg. Und schließlich zieht sie total frustriert ihre kompletten wissenschaftlichen Arbeiten zurück. Sie ist also 30 und muss sich jetzt eingestehen, dass ihr diese Tür verschlossen bleibt als Mykologin. Nicht, weil es ihr an Talent und Ausdauer oder Wissen fehlt, sondern weil sie kein Mann ist.
Ist schon traurig, ne? Kann ich gar nicht mehr vorstellen heutzutage.
Hättest du gern zu dieser Zeit gelebt? Wir hatten ja zum Beispiel aus dieser Zeit auch Katie Sandwina, ne?
Ganz anderes Leben, was die gelebt ist, weil sie in einem Feld war, wo auch Frauen erlaubt waren. Aber ich kann mir das gut vorstellen.
Sie ist ein Zirkuskind gewesen, die Katie, ne?
Es war auch für Männer war es auch nicht einfach, also nicht im gleichen Maße, ne? Aber wenn du da nicht die richtigen Connecten hast, kamst du genauso wenig rein. Es war einfach sehr hohe Einstiegshürden, was, wenn man aus heutiger Sicht, wenn man logisch drüber nachdenkt, natürlich total schlecht ist für die Menschheit, weil du ganz viele intelligente Ideen und Menschen und Geister ausschließt. Und das wirft uns ja zurück in unserer Wirtschaft und unserer Entwicklung.
Ja. Ich weiß auch nicht. Andererseits war natürlich noch so viel zu entdecken. Es gab wirklich noch viele Flecken und Länder und Sachen auf der Erde, die alle noch nicht entdeckt waren und so. Ne? Also, aber mit diesen Beschränkungen, ich weiß auch nicht, ob ich da gern gelebt hätte.
Als Frau nicht, ne.
Aber Beatrice, die entspricht natürlich überhaupt nicht mehr so einem Lebensweg, wie sie für eine Frau ihrer Herkunft vorgesehen war. Ne? Das hast du ja schon gesagt, hier als Spinster oder Old Maid hat man solche Frauen früher genannt. Ne? Und Jetzt kommen wir zu unserem Anfang zurück. Das sind jetzt ja schon 7 Jahre vergangen, seit sie dem kleinen Noel diesen Brief geschrieben hat mit Peter Rabbit.
Oh wow.
Und wir wissen ja auch, Annie hat den aufbewahrt. Und sie merkt jetzt auch, wie frustriert Beatrice ist und andererseits aber auch ihre Erfolge mit diesen Grußkarten, mit den kleinen Tierchen. Und sie hat jetzt die Idee, daraus könnte doch ein total wunderbares Kinderbuch werden. Und Beatrice ist erst nicht so begeistert, aber schließlich lässt sie sich auf diese Idee ein und nimmt die alte Geschichte wieder zur Hand. Und sie zeichnet Peter Rabbit so wie in diesem ursprünglichen Brief. Feine Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und mit dem fertigen Manuskript, was sie jetzt ausarbeitet, wendet sie sich an mehrere Verlage. Doch ein Verlag nach dem anderen schickt ihr diese Geschichte zurück. Insgesamt 6 Verlage sehen in dem kleinen Hasenbuch keine Zukunft.
Boah, wie frech.
Beatrice gibt aber nicht auf. Ja, was sie verpasst haben.
Mhm.
Das ist ja wie bei der J.K. Rowling.
Mhm.
Da beißen sich doch jetzt einige in den Allerwertesten, dass sie das nicht erkannt haben. Tja, denkt sich Beatrice, die hat jetzt ja schon ein bisschen eigenes Geld verdient. Kein Verlag will mein Buch veröffentlichen, dann mache ich das eben selber. Und im Dezember 1901, sie ist jetzt 35 Jahre alt, lässt sie auf eigene Kosten 250 Exemplare von The Tale of Peter Rabbit drucken.
Oh cool, mein Alter.
Ja, es ist ein kleines handliches Buch in einem neuen Format. Das passt nämlich genau in Kinderhände, das hat die sich so überlegt, die Beatrice. Und die Exemplare sind nach extrem kurzer Zeit vergriffen. Ermutigt durch diesen Erfolg und unterstützt von Freunden, hält Beatrice an ihrer Geschichte fest und reicht sie weiter bei Verlagen ein. Und schließlich wird ein Verlag namens Frederick Vaughan & Co. auf das kleine Buch aufmerksam. Dieses Mal fällt die Entscheidung anders aus. Der Verlag ist nämlich bereit, dieses kleine Büchlein zu veröffentlichen, allerdings unter einer Bedingung, die Illustrationen sollen, wie es der Zeit entspricht, farbig werden. Beatrice ist zunächst alles andere als begeistert. Sie ist nämlich davon überzeugt, dass ihre feinen Schwarz-Weiß-Zeichnungen vollkommen ausreichen für das Kinderbuch. Aber schließlich lässt sie sich, ermutigt von Freunden nochmals, darauf ein und koloriert die Illustrationen sorgfältig mit Aquarellfarben. Und am 2. Oktober 1902 ist es schließlich soweit. The Tale of Peter Rabbit erscheint bei Frederick Vaughan & Co. und Beatrice ist 36 Jahre alt. Stell dir mal vor, ne? 6 Verlage haben abgelehnt, sie hat es selbst drucken lassen und jetzt liegt es in den Buchhandlungen. Was glaubst du, wie sie sich fühlt?
Komisch, dass sie da sich erstmal gegen gesträubt hat, mit dem, dass das schwarz-weiß sein soll. Kann man sich doch eigentlich gut vorstellen, dass das für Kinder in Farbe vielleicht schöner ist, oder?
Ja, weiß ich auch nicht, woran das lag.
Und die sind so schön, diese Zeichnungen.
Ja, gerade im Bund, ne? Ich kann es mir auch nicht in schwarz-weiß so schön vorstellen. Vielleicht, aber weil auch die Pilzzeichnungen waren ja leicht koloriert.
Vielleicht hat sie das dann auch im Nachgang, weil sie sich dann dran gewöhnt hat und das auch schön fand.
Nee, das sind die Originale, die ich dir da geschickt habe.
Echt?
Die sind koloriert. Oh. Ja, was glaubst du, passiert jetzt?
Absolut alles direkt ausverkauft, das passiert jetzt.
Ja. So ist es tatsächlich. Ne? Der Erfolg kommt wirklich schneller, als jeder erwartet hat. Die drucken 8000 Exemplare und die sind im 0,nix vergriffen.
Und sind ja auch so süß, die Geschichten. Ja. Dass die anderen Verlage sie abgelehnt haben, ist eine absolute Frechheit.
Ja, das siehst du mal, ne? Wie das gehen kann. Wie Talent manchmal verkannt wird. Was meinst du, wie viele verkannte Bücher und Sachen es auf der Welt gibt? Nur weil niemand das erkannt hat, dass es ein Talent ist oder ein Erfolg werden könnte. Tja, und der kleine Peter Rabbit, der kleine Hase, der beginnt jetzt seine Reise um die Welt. Aber Beatrix, die wartet nicht lange auf Glückwünsche oder auf bewundernde Worte. Während sich ihr kleiner Hase verbreitet, sitzt sie längst wieder an ihrem Zeichentisch und arbeitet schon an der nächsten Geschichte. Und auch ihr zweites Buch, Der Schneider von Gloucester, veröffentlicht sie zunächst auf eigene Kosten. Also obwohl das ja bei dem Verlag jetzt ein Erfolg ist. Aber sie macht das ganz bewusst, denn sie möchte ihre Verhandlungsposition gegenüber dem Verlag stärken. Sie möchte sich also wirklich möglichst viel Freiheit bei der Gestaltung ihrer Bücher bewahren. Und schon hier zeigt sich so ein bisschen, dass in der stillen, zurückhaltenden Beatrice auch eine erstaunlich kluge und entschlossene Geschäftsfrau steckt.
Ja, echt ziemlich smart, ne?
Mhm. Und ich habe ja eben schon gesagt, diese Bücher sind ja bewusst ganz klein und fast quadratisch. Keine prächtigen großen Bände, so wie damals üblich fürs Regal, sondern wirklich für kleine Kinderhände geeignet. Und diese detailreichen Zeichnungen tragen auch unverkennbar ihre Handschrift. Sie kennt ja die Bewegungen und die Eigenarten der Tiere, die sie zeichnet, ganz genau und gibt ihnen mit diesen kleinen Jacken und Röcken und Schürzchen und Schüchen und dass sie aufrecht gehen und sprechen und handeln lässt, ihre eigene Note. Also die Figuren sind letztendlich vermenschlicht, aber es bleiben noch Tiere. Und schon bald bevölkern Enten, Mäuse, Frösche, Katzen und Kaninchen ihre Geschichten. Und Beatrice erschafft behagliche kleine Welten voller Gärten und Teetassen, in denen zugleich auch immer eine leise Gefahr lauert. Und gerade diese Mischung macht ihre Bücher so besonders und sie zu einer Pionierin der modernen Kinderbuchliteratur. Und nach dem überwältigenden Erfolg von Peter Rabbit und dann auch von der Eigenverlag-Ausgabe von Der Schneider von Gloucester akzeptiert der Verlag Frederick Warner & Co. schließlich ihre ganzen Bedingungen und ihre Bücher erscheinen dort jetzt regelmäßig und ihr Einkommen wächst. Es sind ja die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts und in London gehen ja immer mehr Frauen lautstark für ihre Rechte auf die Straße. Diese Suffragettenbewegung gewinnt ja ab 1903 dort sehr an Kraft, aber Beatrice wählt halt für sich einen anderen Weg. Also sie hält keine Reden und trägt keine Transparente und führt keine politische Bewegung an. Ihre Befreiung geschieht leise, also quasi auf leisen Pfoten. Und mit jedem verkauften Buch und jedem selbstverdienten Pfund und jeder eigenen Entscheidung gewinnt sie ein Stück mehr Freiheit über ihr Leben. Und in dieser Zeit geschieht jetzt was, womit sie nicht gerechnet hat. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Nee.
Immer häufiger steigt Beatrice aus der Kutsche vor dem Verlag und unter dem Arm trägt sie ihr Skizzenbuch, in dem neue Entwürfe und Ideen sind. Im Verlag riecht es nach Papier und Druckerschwärze und frisch gebundenen Büchern. Und hier begegnet sie einem Menschen, der ihr Leben für immer verändern wird. Es ist Norman Vaughan, der jüngste der drei Vaughan-Brüder. 2 Jahre jünger als Beatrice und er ist jetzt auf einmal zuständig für ihre Bücher beim Verlag. Er ist groß und schlank mit gepflegtem Schnurrbart, freundlichen Augen und einem offenen Lächeln. Und er empfängt sie stets überaus herzlich. Und während alle anderen ihre Zeichnungen betrachten, interessiert sich Norman für die Frau, die sie geschaffen hat. Immer häufiger sitzen die beiden jetzt bei Satzfahnen, Papiermustern und Illustrationen und diskutieren über Farben, Schriftgrößen und jedes kleine Detail. Und Beatrice merkt jetzt ganz schnell, Norman hört ihr nicht nur zu, er nimmt auch ihre Ideen ernst, er nimmt sie selbst ernst. Und er möchte ihre Bücher genauso verwirklichen, wie sie sich das vorstellt. Also sie 36, er 34, ne? Aus den Besprechungen werden Gespräche und aus den Gesprächen werden gemeinsame Spaziergänge. Und immer häufiger bleibt nach der Arbeit noch Zeit für ein Tässchen Tee. Ja, und jetzt kannst du dir mal das Bild von den beiden angucken, was ich dir geschickt habe. Das sind 2 einzelne Fotos aus diesen Zeiten, so zwischen 1900 und 1910. Es gibt nämlich kein Foto von den beiden zusammen aus der Zeit.
Oh, der ist aber gut aussehend.
Ja.
Oh, der sieht nett aus, der hat sehr freundliche Augen. Also links sieht man die Beatrice und die kommt einem ja auch schon bekannt vor von den anderen Bildern. Die sieht sehr britisch aus, ne, mit ihrer sehr weichen, runden Nase und dem runden Kinn. Und er hat diesen typischen für die Zeit den Schnäuzer und die Haare mit dem Seitenscheitel so ein bisschen gewellt nach hinten. Beide sehr schick gekleidet und schwarz-weiß. Passen gut zusammen, ne?
Finde ich auch, voll das süße Paar. Und er hat auch noch eine Schwester, Millie heißt die. Und auch die wächst Beatrice ans Herz. Und die ist herzlich und klug und humorvoll. Und die werden Freundinnen, die beiden. Und die ganze Familie ist sehr warmherzig. Nicht so wie Beatrice, zumindest Mutter. Ne? Und ja, so nähern sich die beiden immer weiter an. Aber sie müssen ihre Liebe noch vorsichtig leben, denn unverheiratete Paare verbringen in dieser Zeit nur selten Zeit unbeaufsichtigt. Und jeder gemeinsame Spaziergang, jede Unterhaltung, jede Stunde miteinander ist überaus kostbar für die beiden. Aber im Juli 1905 bittet Norman dann Beatrice, seine Frau zu werden. Und sie nimmt seinen Antrag an.
Wie schön.
Was glaubst du, was jetzt passiert?
Kinder?
Beatrice erzählt zu Hause ihren Eltern von der Verlobung, aber ihr schlägt keine Freude entgegen. Wie schon Jahre zuvor bei Bertie lehnen ihre Eltern, vor allem ihre Mutter, diese Verbindung entschieden ab. Ihre Mutter ist nämlich jetzt überzeugt, dass Norman Vaughan kein standesgemäßer Ehemann für ihre Tochter ist. Obwohl sie ja selbst aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie stammen, fühlt Helen sich inzwischen der feinen Londoner Gesellschaft zugehörig. Und Norman arbeitet ja nur im Familienverlag.
Oh, nein! Mhm. Oh, wie gemein! Der sieht so nett aus. Warum zeigst du mir denn das Bild von dem, Mama? Wie gemein!
Da ja, hast du mich der ja ist nicht standesgemäß.
Ach Mama, du hast mich voll dran gekriegt.
Ja, aber warte mal ab. Und in dem Tagebuch nennt ab jetzt zu dieser Zeit Beatrice ihre Mutter The Enemy, die Feindin. Also, die Eltern verbieten jetzt, dass die beiden diese Verlobung öffentlich machen. Es gibt keine Anzeige in der Zeitung, keine Glückwünsche von Freunden. Aber Beatrix trägt ganz trotzig ihren Verlobungsring voller Stolz. Und jetzt drängt Beatrice Mutter Helen, sie erstmal Abstand von Norman zu gewinnen und wirklich sich darüber Gedanken zu machen, ob die Entscheidung, den Mann zu heiraten, richtig ist. Und die reisen jetzt relativ überstürzt nach Wales ab in die Sommerfrische.
Wer jetzt? Also sie mit ihren Eltern oder die Eltern ohne sie?
Sie mit den Eltern, Beatrice und ihre Eltern. Und Norman bleibt im Verlag.
Also sie versuchen, sie von ihm zu trennen.
Ja, genau. Die soll sich jetzt Gedanken machen und er auch. Die sollen sich jetzt wirklich sicher werden, ob sie das auch wollen, diese Ehe, ne? Aber die beiden sind sich sicher, dass sie die Zeit jetzt, diese Sommerfrischer sind ja meistens so 2-3 Monate überstehen und dass sie dann heiraten wollen und so weiter. Und die schreiben sich fast täglich. Aber dann, von einem auf den anderen Tag, ohne dass irgendwas passiert ist, bleiben Normans Briefe aus. Was könnte wohl passiert sein?
Ich hoffe, der ist nicht gestorben. Was war, welches, ist ja noch vor dem Krieg, 1902 oder sowas hast du gesagt, ne?
1905 sind wir gerade.
Fünf. Ja, dann haben wir noch nicht.
Also kein Krieg.
Nee, keine Ahnung, was passiert. Ist er krank geworden?
Ja, Beatrice versucht sich jetzt einzureden, dass die Arbeit im Verlag Norman so in Anspruch nimmt. Und sie setzt sich an ihren Zeichentisch und arbeitet die Ideen für ein neues Kinderbuch aus. Aber ihre Gedanken schweifen immer mehr zu Norman. Und mit jedem Tag wächst ihre Unruhe. Jeden Morgen wartet sie auf die Post und immer wieder legt sie den Pinsel aus der Hand und schaut aus dem Fenster.
Oh, wie schlimm.
Sie weiß nicht, Laura, dass Norman in diesem Moment in London um sein Leben kämpft. Schließlich trifft eine Nachricht ein. Es ist ein Telegramm und es stammt von seiner Schwester Millie. Beatrice öffnet es mit klopfendem Herzen und sie erfährt jetzt, dass Norman schwer erkrankt ist. Und zwar an Leukämie. Und dieser plötzlichen Leukämie. Eigentlich wäre es ja selbstverständlich gewesen, dass sie als Verlobte an einem Krankenbett ihres zukünftigen Mannes sitzt, aber sie wusste es ja nicht. Man weiß auch nicht, ob Norman nach ihr gefragt hat oder ob er zu rücksichtsvoll war oder ob irgendeine Nachricht sie nie erreichte, weil die Eltern sie abgefangen haben. All das werden wir niemals erfahren. Aber jetzt handelt Beatrice und setzt sich sofort in den Zug nach London. Doch sie kommt zu spät. Norman Vaughan ist am 25.
Nein.
August 1905 im Alter von 37 Jahren verstorben.
Oh, wie schlimm. Oh Mama, wieso hast du mir das so erzählt? Das ist ja furchtbar. Du bist so frech.
Ja. Jetzt muss sie Abschied nehmen von dem Mann, den sie heiraten wollte. Und Arm in Arm mit ihrer Freundin Millie steht sie jetzt an Normans Grab und eine einzelne Träne rinnt über ihr Gesicht. Mit Millie bleibt sie noch viele Jahre verbunden, als Freundin, als eine der wenigen, die ja wusste, was Norman ihr bedeutet hat.
Oh.
Aber die gemeinsame Zukunft, von der die beiden gerade zu träumen begonnen hatten, endet an diesem Tag, bevor sie überhaupt beginnen kann. Und für Beatrice bricht eine Welt zusammen. Hast du eine Vermutung, was sie jetzt macht?
Vielleicht schreibt sie ein anderes Buch, um den Schmerz zu verarbeiten.
Ja, wäre möglich, ne? Aber es ist noch ganz anders. Nach vielen schweren Wochen kehrt in London langsam der Alltag ein. Kutschen rollen wie gewohnt durch die Straßen, Besucher kommen und gehen im Haus der Familie Potter. Und die Mutter, Helen, wacht weiterhin mit strengem Blick über den Tagesablauf aller Mitbewohner und entscheidet, was getan wird und was sich gehört.
Hä, aber die ist doch jetzt total erfolgreich, die Beatrice. Warum muss sie immer noch auf ihre Mutter hören?
Ja, die spürt auch irgendwie jetzt tief in sich drin, so kann es nicht mehr weitergehen, das ist nicht mehr ihr Zuhause. Und zu viel erinnert sie auch in London an Norman. Und so steht sie jetzt vor einem Wendepunkt in ihrem Leben. Sie hat ja, wie du schon sagst, in den letzten Jahren mehrere tausend Pfund tatsächlich verdient. So große Summe, die selbst wohlhabende Menschen beeindruckt. Ein Arbeiter bringt mal zum Vergleich zu dieser Zeit ungefähr 70 bis 100 Pfund im Jahr nach Hause. Sie ist jetzt praktisch im Besitz von mehreren tausend Pfund. Und sie hat ja auch jetzt eine Seite an sich entdeckt, eben bei den Verhandlungen mit dem Verlag, von der sie gar nicht wusste, dass sie sie hat. Nämlich, sie ist irgendwo eine Geschäftsfrau, eine kluge. Weil sie belässt es zum Beispiel auch in dieser Zeit nicht beim Schreiben. Schon 1903 hat sie sich eine Puppe, eine Peter Rabbit Puppe patentieren lassen. Und sie gehört zu den ersten Autorinnen ihrer Zeit überhaupt, die ihre Figuren nicht nur erzählen, sondern auch zum Beispiel als Spielzeug vermarkten. Und dann hat sie auch noch eine Erbschaft gemacht von einer Tante und ist jetzt wirklich finanziell unabhängig. Ich verlinke dir dazu auch mal den Merch.
Wie beeindruckend.
Kannst du mal gucken.
Ja, es gibt ganz viel von Peter Rabbit auch heute, deswegen kann ich mir gut vorstellen. Also, und sie hat ja auch, du meintest schon, diese Post- oder Weihnachtskarten gemacht. Da hat sie ja wahrscheinlich dann auch so Postkarten von ihm gut machen können und so. Und so ein kleines Stuffpöppchen für die Kinder.
Genau, niedlich, oder? Genau, Teetassen, die wurde, hat sie ja am Anfang schon gesagt, dass du die sogar schon kennst, ne? Dass es die heute noch gibt. Ne? Wenige Wochen nach Normans Tod hält sie es jetzt also wirklich nicht mehr aus in London und reist nochmal zurück in den Lake District. Haben wir ja eben schon gehört, dass sie da immer als Teenager in der Sommerfrische war und will da in Ruhe trauern. Und seit ihrer Kindheit zieht es sie da magisch hin. Während London so laut und eng und voller gesellschaftlicher Regeln ist, empfindet sie diese Landschaft im Nordwesten Englands als wohltuend und still und inspirierend. Und zwischen den grünen Hügeln, den schmalen Feldwegen und den jahrhundertealten Trockensteinmauern scheint das Leben auch irgendwie in einem anderen Rhythmus zu folgen, der ihrem innersten Kern nahe kommt. Und besonders hat sie sich im Lake District in ein ganz bestimmtes Dorf verliebt und das heißt Nearsory. Jahre später wird sie schreiben, es sei so vollkommen ein kleines Dorf, wie ich je eins erlebt habe. Und dahin fährt sie jetzt. Und hier stößt sie nun bei langen Spaziergängen auf ein unscheinbares Farmhaus, das offenbar zum Verkauf steht. Das alte Dach ist verwittert, die Fenster sind winzig und die Räume niedrig und dunkel. Und vieles ist total reparaturbedürftig und überall wartet Arbeit. Und Beatrix schlendert jetzt zufällig durch diese alten Räume und streicht mit der Hand über die dicken Steinmauern und blickt die Wiesen und Obstbäume und Weiden. Und vor ihrem inneren Auge sieht sie plötzlich, was hier entstehen könnte. Und fasst diesen Entschluss. Sie kauft Hilltop, diese Farm, für 2.805 Pfund. Eine Wahnsinnssumme. Und jetzt besitzt sie tatsächlich einen Ort, an dem ihr niemand Vorschriften macht. Niemand entscheidet hier über die Einrichtung, über ihren Tagesablauf oder darüber, was eine Frau tun darf und was nicht. Ich habe dir mal ein Bild geschickt.
Oh, ich hab's schon gesehen. Das sieht so niedlich aus, einfach nur. Das ist auf jeden Fall verlinken. Dieses Häuschen ist einfach so wunderschön. So ein ganz simples, zu der Zeit britisches Fach, na nicht Fachhäuschen, aber so Bricks, wie heißen die? Backsteinhäuschen, ne? Mit so ganz vielen Lupinen und bunten Blümchen im Garten und einer wunderschönen Aussicht auf einen dieser Seen und die Hügel dahinter. Und die UK, also Großbritannien, ist ja so super grün. Und das heißt, die Hügel sind nicht so hoch und sehr grün, deshalb sehen die so sehr sanft aus und so rund. So ein bisschen wie bei den Hobbitsen, ne? Bei Herr der Ringe, das ist ja auch daran angelehnt. Ja. Und es sieht so schön aus, einfach nur, Mama, da
das ist heute ein Museum, leben, ne? Das ist heute ein Beatrix-Potter-Museum.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Da müssen wir mal hin. Blumen.
Und die dulligen Schäfchen davor. So süß.
Ja, aber sie kehrt, das wäre nicht ihre Art gewesen, jetzt ihrem alten Leben nicht radikal den Rücken, denn sie weiß, ihre Eltern werden älter und sie sind zwar schwierig, vor allem die Mutter, aber sie brauchen sie auch und sie fühlt sich auch verpflichtet, auch wenn sie das Zusammenleben immer schon als sehr anstrengend empfunden hat. Und so beginnt jetzt für Beatrice eine Zeit, in der sie zwischen zwei Welten pendelt. Wochenlang lebt sie immer wieder in London und begleitet ihre Eltern zu Verpflichtungen und kümmert sich um alles, was dort im großen Haushalt anfällt. Aber immer häufiger zieht es sie dann zurück zur Hilltop-Farm. Und sobald der Zug dann den Lake-Distrikt erreicht, scheint irgendwie eine Last von ihr abzufallen. Diese klare Luft, das Blöken von den Schafen auf den Weiden, der Duft von feuchter Erde, all das gibt ihr ein Gefühl, das sie in London mit Normans Tod spätestens verloren hat.
Aber wenn sie so lange Zeit immer in London war, irgendwer muss sich ja da um diese kleine Farm, ist das ja schon fast, also das sind ja auch Schafe, wie eben schon erwähnt.
Ja.
Irgendwer muss sich ja drum kümmern, die Blumen gießen.
Genau, dieser ehemalige Besitzer, das ist der John Cannon und seine Familie, der bleibt jetzt weiterhin da und sie bezahlt ihn dafür, dass er mit seiner Familie da diese Farm bewirtschaftet. Ne? Weil das ist ja nicht ein Ferienhof, das ist ja wirklich ein laufender Bauernhof und damit eine Aufgabe, von der sie nichts versteht. Ne?
Genau, ja, so sieht das auch aus.
Ja, und von dem John Cannon und seiner Familie versucht sie jetzt alles Schritt für Schritt zu lernen über Landwirtschaft und Tiere und das Leben auf dem Bauernhof. Und sie hört immer wieder aufmerksam zu und stellt unermüdlich Fragen. Und dann im Herbst 1906, da erfüllt Beatrice sich einen weiteren Traum. Sie kauft nämlich 16 Hertwig-Schafe.
Ah, das sind die Schäfchen, die ich da auf den Bildern sehe. Mhm.
Das ist so eine ganz alte Schafsrasse. Ja, habe ich dir auch ein Bild zu verlinkt, genau. Und dann folgen auch noch ein paar Milchkühe. Und dann kommt der erste Hund, der heißt Cap. Das ist der erste einer Hundereihe, oder das ist der erste in einer Reihe von Border Collies, die sie im Zeit ihres Lebens da kaufen wird. Und während andere Frauen ihres Standes jetzt ihre Zeit in London mit gesellschaftlichen Vergnügungen verbringen, plant Beatrice auf Hilltop-Farm Umbauten, kümmert sich um ihre Tiere und wächst allmählich in ihr neues
das
Leben.
Das ihre Mutter, ey. Die wird das wahrscheinlich gehasst haben, oder? Genau das, was die Mutter ja nicht möchte.
Aber sie ist wirklich so sanft in dem, was sie tut. Nicht wie ihr Bruder, der hat ja quasi den Kontakt abgebrochen. Ne? Das hat sie nicht gemacht. Und ich denke auch so, die haben sie auch gezwungen, nach Wales zu gehen. Aber sie war ja deswegen nicht dabei, als Norman starb, weil ihre Eltern sie da gezwungen haben. Ne? Aber ihre Arbeit als Kinderbuchautorin gibt sie noch lange nicht auf. Nur durch diese Einnahmen kann sie schließlich ihre Ideen auf der Farm finanzieren und sie liebt ja diese Tätigkeit als Autorin auch. Und zwischen 1905 und 1913 veröffentlicht sie jedes Jahr ein neues Buch. Viele ihrer Tiergeschichten entstehen inzwischen aus ihren Beobachtungen rund um Hilltop. Wie genau sie dabei zeichnet, zeigt eine kleine Begebenheit. Als im Verlag jemand bezweifelt, dass ihre Froschzeichnungen naturgetreu seien, setzt Beatrice auf der Farm kurzerhand einen lebenden, selbstgefangenen Frosch in ein Glas und fährt mit ihm nach London. Und der geduldige kleine Passagier sitzt jetzt Modell und überzeugt auch den letzten Zweifler im Verlag.
Wie cool ist das denn?
1909, da ist sie 43, verlagert sie ihren Lebensmittelpunkt immer mehr in den Lake District. Von ihrer Farm aus macht sie sich nun regelmäßig zu Fuß auf den Weg ins nahe Örtchen Hawkshead. Der schmale Pfad führt vorbei an saftig grünen Weiden, uralten Trockensteinmauern und ihren geliebten eigenen Hertwig-Schafen, die friedlich auf den sanften Hügeln grasen. Den Weg kennt sie inzwischen auswendig. Und oft bleibt sie einen Augenblick stehen und atmet die klare, würzige Luft ein und lässt den Blick über die weite Landschaft schweifen, bevor sie weitergeht. Unter dem Arm trägt sie dabei stets eine Ledermappe. Darin liegen aber keine Zeichnungen mehr, sondern Kaufverträge, Karten und Notizen zu Grundstücken, die sie vielleicht auch noch erwerben möchte.
Oh, ist auf den Geschmack gekommen.
Ja, genau. Aus der jungen Frau, die früher mit Skizzenblock und Zeichenstift durch die Natur streifte, ist jetzt eine selbstbewusste Landbesitzerin geworden. Sie kauft nämlich immer mehr Land, verpachtet Flächen und plant Umbauten.
Was will sie denn mit dem ganzen Land? Also will sie sich eine größere Farm bauen oder was genau ist da das Ziel? Wissen wir das schon?
Das könnte sein. Hast du noch eine Idee, was sie sonst noch damit machen wollte? Können wollte?
Vermieten?
Ja. Ich erzähl's dir gleich. Warte noch mal kurz ab.
Okay.
Also, ihr Ziel in Hawkshead ist jedes Mal eine kleine Anwaltskanzlei. Und dort arbeitet ein Mann namens William Healis, der mit 44 Jahren etwa ein Jahr älter ist als Beatrice selbst. Auch William ist, Nachtigall, ich hör dir trapsen, unverheiratet. Über frühere Beziehungen ist nichts Zuverlässiges bekannt. Die Menschen in der Gegend kennen ihn aber als gewissenhaften, bodenständigen Anwalt, der lieber zuhört, als selber Reden zu halten. Und diese ruhige Art fällt Beatrice sofort auf. Für William wiederum ist sie nicht die berühmte Autorin von Peter Rabbit, sondern eine kluge Frau mit scharfem Verstand, die genau weiß, was sie möchte.
Wie alt ist sie da jetzt?
Entschuldige. Sie ist 43, er ist 44.
Entschuldige.
Die beiden begegnen sich also auf Augenhöhe und anfangs sprechen sie fast ausschließlich über Verträge, Grundstücksgrenzen und Pachtfragen. Doch je häufiger Beatrice den Weg nach Hawkshead nimmt, desto länger dauern ihre Gespräche. Es kommt einem ein bisschen bekannt vor, denn irgendwann geht es nicht mehr nur um Land. Sie sprechen über ihre von beiden geliebten Hertwig-Schafe, über das Leben im Lake District und über die unvergleichliche Schönheit der Landschaft, die sie beide so sehr lieben. Irgendwann realisiert Beatrice überrascht, dass William für sie längst mehr geworden ist als ihr Anwalt. Seine ruhige, verlässliche Art gibt ihr ein beruhigendes, warmes Gefühl von Sicherheit. Er drängt sich nie in den Vordergrund, er hört immer aufmerksam zu und begegnet ihr mit so großem Respekt. Vor allem aber akzeptiert er sie genau so, wie sie ist. Und zwischen den beiden erblüht Zuneigung.
Oh, wie nett. Das scheint auch gut zu ihr zu passen vom Charakter, ne? So das ruhigere, unaufdringliche.
Ja, und das ist eine andere Art von Liebe als mit Norman Vaughan damals. Keine heimlichen Treffen und keine Romanze. Stattdessen etwas, das mit jedem gemeinsamen Spaziergang und jedem Gespräch und jedem neuen Grundstückskauf fester wird. Vertrauen. Und als William ihr schließlich einen Heiratsantrag macht, ist Beatrice 47 Jahre alt. Ihre Eltern reagieren aber ablehnend.
Oh, natürlich. Der ist doch jetzt ein Anwalt, was wollen die nicht noch alles?
Ja, und der Vater ist das ja auch, ne? Aber wie schon Jahre zuvor bei Norman geht es ihnen um die Standesunterschiede. Was glaubst du, passiert jetzt?
Also ich hoffe, dass die Beatrice sagt, ihr könnt mir mal den Buckel runterrutschen.
So ist es, Laura.
Schön.
Sie ist finanziell unabhängig, erfolgreiche Unternehmerin und vor allem weiß sie inzwischen, dass sie ihr Leben nicht länger nach den Vorstellungen anderer führen möchte und braucht. Und am 15. Oktober 1930 geben sich Beatrice Potter und William Healis in einer Londoner Kirche in Kensington das Ja-Wort.
Yes, very good girl, you go.
Ob ihre Eltern an der Trauung teilnehmen, ist nicht eindeutig überliefert, aber man geht davon aus, dass sie dann schließlich doch noch teilgenommen
haben. Das wäre ja, sonst hätten sie es nicht in London gemacht.
Ja, und ich habe dir mal ein Bild von den beiden bei ihrer Hochzeit geschickt.
Mhm. Ja, sieht das nicht so aus wie das typische Hochzeitsbild? Ja. Aber vielleicht passend zu ihr, halt unauffällig, freundlich. Mhm. Er sieht auch wieder sehr freundlich aus. Bisschen ähnlich zum Norman, oder? Findest du nicht? Vom Typ her? Halt langes, schmales Gesicht in den Seitenscheiteln. Auf dem einen Bild hat er auch diesen Schnäuzer oder das ist der Schatten, ich weiß nicht genau. Sehr adrett.
Ja, vielleicht sahen ja alle Männer dieser Zeit so aus. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, alle britischen Männer.
Ja, und Beatrice ist jetzt verheiratet und zieht endgültig in den Lake District. Aus dem Sehnsuchtsort ihrer Teenagerzeit ist endlich ihr Zuhause geworden. Und aus der jungen Frau, die von Freiheit träumte, eine Frau, die ihr Leben selbst bestimmt. Mit der Hochzeit beginnt jetzt für Beatrice kein aufregendes, ganz neues Leben, sondern genau das Leben, nach dem sie sich so lange gesehnt hat und das ihrem Charakter so sehr entspricht. Gemeinsam mit William führt sie einen ruhigen Alltag. Morgens geht es hinaus auf die Weiden und dann müssen im Laufe des Tages Zäune kontrolliert, Pächter besucht, Tiere versorgt werden. Später liegen Verträge auf dem Schreibtisch, Grundstücke werden begutachtet und neue Pläne geschmiedet. Immer gibt es was zu tun. Und ihre Bücher verkaufen sich auch weiterhin hervorragend. Das Schreiben bleibt ein wichtiger Teil ihres Lebens. Doch ihre große Leidenschaft gilt inzwischen der Landwirtschaft. Und mit großem Engagement baut sie ihre Herde aus und entwickelt sich zu einer angesehenen Züchterin dieser Hertwig-Schafe. Und ihr Rat zu diesen wird über die Region hinaus geschätzt. Laura, und jetzt habe ich dir mal ein Bild geschickt von Beatrice und ihrem preisgekrönten Schaf.
Ja, da sieht sie sehr stolz aus. Man sieht sie und ich nehme mal. Ist das? Nee, das ist nicht der Ehemann.
Nee.
Aber man sieht sie vor einem Schaf, warum auch immer das preisgekrönt. Das sieht süß aus, ja, aber es sieht halt aus wie ein normales Schaf, aber die werden da schon ihre Kriterien haben. Und sie hält sehr stolz ein Zertifikat in die Luft, wo drauf steht: Special Prize. Ja. Und hat so eine süße Mütze und mehr so ein Bauernoutfit an. Die sieht echt total niedlich aus und super happy, ne?
Ja, endlich. Aber draußen ändert sich die Welt und Europa versinkt zunächst im Ersten Weltkrieg und später dann irgendwann nochmal im Zweiten Weltkrieg. Aber auf Hilltop bestimmen weiterhin die Jahreszeiten den Alltag. Schafe müssen versorgt werden und so weiter. Die Ehejahre mit William verlaufen ruhig und ohne großes Aufsehen. Und vielleicht wird gerade deshalb so wenig über diese Zeit in Beatrice Potters Leben berichtet. Es gibt keine Skandale, keine Affären und keine öffentlichen Krisen. Je älter sie wird, desto häufiger denkt Beatrix jetzt darüber nach, was einmal von ihr bleiben soll. Das soll nicht nur ihre Bücher sein, sondern sie will auch der Landschaft, die sie so sehr liebt, etwas zurückgeben. Und jetzt beginnt tatsächlich ihr allergrößtes Lebenswerk. Aus dem Traum vom eigenen Zuhause und einem freien Leben ohne Zwänge erwächst ein noch größeres Ziel. Weil mit den Jahren erkennt Beatrice immer deutlicher, wie verletzlich die Landschaft des Lake-Distrikt ist. Und Schritt für Schritt kauft sie weiterhin Höfe und Weiden, nicht um immer reicher zu werden, sondern weil sie verhindern möchte, dass diese einzigartige Kulturlandschaft eines Tages verloren geht. Und als sie älter wird, zieht sie sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Neue Bücher erscheinen jetzt nur noch selten. 1930, mit 64 Jahren, veröffentlicht sie mit The Tale of the Little Pig Robinson ihr letztes Buch. Ich habe dir mal eine Kachel gemacht mit den ganzen Büchern, die sie bis dahin geschrieben hat.
Ja, sehr süß ist das, ne? Da sieht man, dass sie halt wirklich sich auf diese eine Sache spezialisiert, nämlich die Tiere und denen halt eben diese menschlichen Eigenschaften gibt. Also die haben was an und es sind ganz viele verschiedene Tiere, meistens Nager, wenn ich das richtig sehe. Und ein unverkennbarer Stil. Also über alle Bücher hinweg sieht man, dass es ihre Zeichnungen sind. Tommy Tiptoes, oh, so cute.
9 Jahre nach diesem letzten Buch, also 1939, beginnt ja dann der Zweite Weltkrieg und Beatrice ist dann 73 Jahre alt. Ihre Gesundheit ist in ihren letzten Lebensjahren durch eine chronische Herzerkrankung und eine chronische Lungenentzündung geschwächt. Heute hätten ihr vielleicht Antibiotika oder andere Medikamente helfen können. Doch trotz der gesundheitlichen Einschränkungen im fortgeschrittenen Alter bleibt sie bis zuletzt, sagt man, geistig rege und körperlich aktiv. 4 Jahre nach Kriegsbeginn, am 22. Dezember 1943, stirbt Beatrice im Alter von 77 Jahren. Bei New Theory in den Armen ihres Mannes Williams, mit dem sie 30 Jahre fast verheiratet war.
Wow. Das klingt nach einem total schönen Leben, was sie hatte, ne?
Ja, zum Schluss nochmal so richtig glücklich, ne? Und William selbst, der überlebt sie nur um knapp 2 Jahre, aber in diesen 2 Jahren kümmert er sich darum, dass ihr letzter Wille erfüllt wird. Und in ihrem Testament vermacht sie dem National Trust, also dieser Gesellschaft, die ja die Landschaft in Großbritannien bewahrt, mehr als 15 Farmen und über 1600 Hektar Land. Boah. Und damit trägt sie entscheidend dazu bei, dass dieser große Teil des Lake Districts bis heute in seiner ursprünglichen Schönheit erhalten geblieben ist.
Ja, und das ist auch wirklich heute eine der beliebtesten Ausflüge für die Briten innerhalb von Großbritannien. Mhm. Und auch für viele Leute von außerhalb, weil es einfach so wunderschön ist da. Und da hat sie dann mit zu beigetragen, das wusste ich gar nicht, total cool.
Für viele ist sie halt nur die Erfinderin dieser Kinderbücher rund um Peter Rabbit, ne? Aber dass sie eine belesene Mykologin war und eine außergewöhnlich erfolgreiche Geschäftsfrau und eine leidenschaftliche Landwirtin, eine Hartwig-Schafszüchterin und vor allem so eine bedeutende Naturschützerin, das ist vielen nicht bewusst und bekannt. Mhm. Ne? Und zum Abschluss habe ich dir nochmal eine Kachel gemacht mit einem Porträt, das ein Freund von ihr in ihren letzten Lebensjahren gemalt hat.
Das können wir auch verlinken, das sieht total toll aus. Sie sieht einfach wie das Bilderbuch oder die Bilderbuchversion von einer älteren britischen Dame aus. Ne?
Voll süß, ne? Ja, damit sind wir schon am Ende unserer Folge über Beatrice Potter. Was hat dich denn am meisten berührt an ihrer Geschichte?
Eine total süße Lebensgeschichte, so wie du es erzählt hast. Und ich glaube, was ich besonders toll finde, ist die Kombination aus Ruhe. Irgendwie hat das jetzt alles so eine Ruhe ausgestrahlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Erzählung lag oder daran, dass ich die Kinderbücher kenne, aber die erscheint mir mit so einer ruhigen Stärke ihr Leben so vorangetrieben zu haben, wie sie das möchte. Und das finde ich sehr beeindruckend. Mhm. Passt das zu dem, was du dir so gedacht hast, während du die ganzen Quellen gelesen hast?
Ich finde auch, die hatte eine unglaublich große Bescheidenheit, so wenn man über sie liest, die sie ausstrahlt. Ne? Die hat ja trotz der ganzen Wirkung, die sie hat. Ne? Sie keine großen Gästen, keine Manifeste und doch verändert sie Landschaften, Kindheiten, ganze Regionen. Das ist schon toll. Ne? Und dazu passt auch wieder mein blinder Fleck, weil ich habe ja schon dir eben dieses Bild geschickt mit ihren 23 offiziellen Kinderbüchern, die sie geschrieben hat. Mhm. Aber das stimmt nicht ganz, was in den Biografien so steht. Denn während des Ersten Weltkriegs, also 1914-15 ungefähr, arbeitet Beatrice mit Ende 40 und frisch verheiratet an einer neuen Geschichte und die heißt Kitty in Boots, also über eine Katze. In Stiefeln und Gewehr mit erstaunlich eigenem Kopf und viel frecher und kantiger als Peter Hase es noch war. Eine Figur, die heute ziemlich modern wirkt. Und Beatrice betet eben damals das Manuskript ihrem Verlag, Frederick Vaughan & Co., dem sie ja verbunden geblieben ist, an. Aber die zögern, weil der Krieg bindet ja alle Ressourcen und Kinderbücher sind jetzt nicht oberste Priorität zu dieser Zeit. Und so verschwindet dieses Projekt in ihren Unterlagen. Und ungefähr 100 Jahre später stößt jetzt eine Verlegerin namens Jo Hanks auf einen Hinweis. In einem längst vergriffenen Buch aus den 1970er Jahren über Beatrice liest sie von einer unbekannten Geschichte über eine schwarze Katze, die ein geheimes Doppelleben führt. Und das ist jetzt so für sie der Warnschuss. Also Jo Hanks geht jetzt auf die Suche und wird dann in diesem Archiv des Victoria and Albert Museums bei dir um die Ecke fündig und entdeckt drei Manuskriptfassungen von Kitty in Boots, handgeschrieben in alten Schulheften und eine fertige Farbskizze nur von Kitty und noch ein paar Schwarz-Weiß-Entwürfe.
Toll!
Also besonders ungewöhnlich ist eben diese Figur der Kitty selbst. Die zieht nachts ihre pelzgefütterten Stiefel an und nimmt ein kleines Gewehr und geht auf die Jagd und bewegt sich durch den Lake District. Eine eigenwillige Außenseiterin. 150 Jahre nach Beatrix Geburtstag erscheint das Buch schließlich 2016. Die fehlenden Illustrationen ergänzt ein berühmter Zeichner, der heißt Quentin Blake und ist bekannt, weil er Roald Dahls Bücher illustriert hat. Und er hat da seinen eigenen Stils, aber diese eine Zeichnung von Kitty in the Boots ist dann eingeführt. Das habe ich dir nochmal geschickt und das wäre mein blinder Fleck. Und zum Schluss noch ein ganz kleiner Funfact. Rat mal, wer mit Beatrice Potter angeblich verwandt ist.
Harry Potter.
Die künftige Königin von England, Kate Middleton.
Oh, okay, lustig.
Ja, Kates Urgroßonkel Dr. Arthur Lupton war der Schwager von Lord Ashton, der ein Cousin ersten Grades von Beatrice Potter war.
Ja, sehr weit miteinander verwandt.
Und ihr zu Hause, wenn euch solche Geschichten interessieren, diese leisen Wendepunkte, die übersehenen Kapitel, die Frauen hinter bekannten Namen, dann hört doch gern weiter rein in unseren Podcast. It's True, spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen. Und wie immer beschließen wir unsere Folge mit einem Gedanken zum Mitnehmen. Das ist ein Zitat von Beatrice Potter aus ihrem Tagebuch. Und Laura liest es vor. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
There's something delicious about writing the first words of a story. You never quite know where they will take you.
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.